Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin Sachse, genauer gesagt Oberlausitzer, in der Nähe von Herrnhut geboren und lebe seitdem, wie Sie sehen, ein langes Leben schon in Sachsen, aber bin durch meine Biografie schon ziemlich viel rumgekommen. Und ich denke, damit Sie nicht während der Predigt die ganze Zeit nachdenken müssen, wer ist dieser Wolfhard Neumann, muss ich doch etwas zu meiner Biografie sagen. Wie gesagt, dort ganz im Osten, so nah an der Grenze zu Tschechien und Polen, stand nicht nur meine Wiege, sondern dort bin ich zur Schule gegangen, dort bin ich Möbeltischler geworden und mit etwa 20 Jahren habe ich den Entschluss gefasst, mit dem Christsein aufzuhören und auf Wanderschaft zu gehen. Beides habe ich umgesetzt und landete dann im damaligen Karl-Marx-Stadt. Und das Erste, was mich eingeholt hatte, war Gott. Der hat es dann fertiggebracht, dass ich meinen Glauben, den ich aus Familie und Kindheit so mitgebracht hatte, nicht aufgegeben, sondern völlig neu begonnen habe. Und in dieser Zeit, wo ich da beruflich auch ein Stück weitergekommen bin und sehr gern in Karl-Marx-Stadt Glösa gelebt und gearbeitet habe, hat mich Gott noch einmal getroffen, indem er mich berufen hat für die diakonische Ausbildung. Und so bin ich dann mit 22 Jahren nach Moritzburg gegangen, habe eine tolle Ausbildung erlebt, eine gute Zeit mit Praktikas und so weiter und so fort, sodass ich mit Freude in diesen Beruf als Diakon gegangen bin. Auch dann, wenn so der Holzwurm-Gedanke noch ein bisschen in mir steckt, das kann ich nicht ganz verleugnen. Aber nach der Ausbildung traf ich dann eine wunderbare Frau, habe mit ihr eine Ehe geschlossen, eine Familie gegründet und Kinder bekommen und so weiter und so fort. Und dann kamen die verschiedenen beruflichen Aufgaben dazu, wo ich sagen muss, alle Achtung, dass meine Frau immer mitgezogen hat, denn das war schon manchmal schwierig. 5 Jahre habe ich am Rand von Leipzig gearbeitet und gelebt. Das war nicht ganz einfach, denn viele Christen sagen, was kann von Leipzig schon Gutes kommen? Das ist in Richtung Glauben tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Dort wurde ich dann weggerufen in die Jugendarbeit, war 15 Jahre Jugendwart im Kreis Grimma. Und dann kam so die Wendezeit und während der friedlichen Revolution habe ich auch dort dann als Ortshäuptling gearbeitet in dem Dorf, wo wir gewohnt haben. Jedenfalls kam dann so allmählich immer wieder eine Anfrage und so auch der nächste Arbeitsschritt zu einem Verein, wo es um Jugendliche Spätaussiedler ging. Ein Jahr habe ich da in Sachsen und ein Jahr in Sachsen-Anhalt gearbeitet. Und in dieser Zeit kam dann die letzte Berufung in eine evangelistische Arbeit. Von 92, 93 an war ich dann angestellt bei ProChrist und habe die Veranstaltung in Leipzig vorbereitet, 1995. Und es wurde dann von Veranstaltung zu Veranstaltung immer entschieden, ob sie mich wieder weiter anstellen können oder nicht. Ja, und wenn man so hinter sich eine Familie hat mit immer mehr Kindern, insgesamt haben wir, meine Frau und ich, 8 Kinder, 7 eigene und ein angenommenes Kind, also ein Pflegekind, da ist schon manchmal das Kribbeln da, wie führt der Herr? Geht das mit der Anstellung, mit der Entlohnung weiter oder muss ich wieder erneut beten, was willst du, Herr? Und jetzt, wo ich schon viele Jahre Rentner bin, kann ich dankbar zurückschauen und sagen, was ist das für ein Herr, dass er mich so geführt hat. Und deshalb habe ich auch gern die Predigt heute übernommen. Und ich konnte mir den Predigttext aussuchen und bin dann so ein treu kirchlicher Mensch, der zuerst mal schaut, was ist denn der Predigttext? Und morgen ist eben Apostelgeschichte 17 dran. Und am Telefon habe ich, ohne lange zu überlegen, dann auch eine Überschrift zu der Predigt gesagt. Ein Gott für alle. Das klingt zwar logisch, ist aber allgemein und nichtssagend. Da hätte ich auch sagen können, Gemüse für alle. Es ist eben gerade so ein Trend unserer Zeit. Alles für alle. Niemanden ausgrenzen, nichts eingrenzen. Eine Botschaft für Zielgruppen oder so wie bei dem Paulus in Athen, der ja nur für Männer gesprochen hat. Das ist von gestern. Keine Differenzierung, jeder soll alles haben. Das ist eben auch ein Kennzeichen des Zeitgeistes. Und deshalb kann ich auch jetzt die Predigt im wirklichen Sinne beginnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es geht in meiner Predigt, bevor ich den Text lese, um 4 Punkte. Gott, der Schöpfer, ist anders, als sich die Menschen vorstellen. Zweitens, Gott verlangt Umkehr. Drittens, nur Jesus ist der gerechte Richter und Retter. Und einen 4. Punkt noch drangehangen, am Ende gibt es interessante Reaktionen. Wir sind vom Predigttext ja schon ein wenig hineingenommen durch die Lesung aus Apostelgeschichte 17. Und ich lese jetzt den anschließenden Text, der eben der Predigttext morgen ist. Und wenn Sie morgen in den unterschiedlichen Gemeinden sitzen sollten, was ich sehr hoffe, dann werden Sie den Text wiedererkennen und werden vielleicht sagen, wunderbar, jetzt geht's los in Deutschland. Jetzt wird dieses Paulus-Prinzip wahrgemacht. Also, ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sagte: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Hinsicht den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer anschaute, fand ich einen Altar, auf dem geschrieben ist, dem unbekannten Gott, den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehrt. Den verkünde ich euch. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herrscher des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er selber allen Leben und Atem und alles gibt. Auf dem ganzen Erdboden wohnen und hat ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens im Voraus festgesetzt. Denn dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern von einem jeden von uns ist. Denn in ihm leben, weben und sind wir. wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen und steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Soweit die Predigt, die Kurzpredigt des Paulus. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten einige. Andere aber sagten, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysius, einer aus dem Rat, eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Soweit der Predigttext bis zum Vers 34. Wenn morgen darüber gepredigt wird und die Verkündiger diese Art des Paulus und diese Predigt übernehmen, dann müsste es in Deutschland losgehen. Dann müssten hunderte, ja tausende evangelistische Aktionen beginnen. Immerhin ist ja der Paulus nicht irgendwo in einem Gebäude, sondern auf der öffentlichen Stelle des Areopags, wo man wichtige Dinge verkündigt hat über eine lange Zeit. Und wenn man diesen Text und diese Art des Paulus analysiert, dann könnte man daraus ein evangelistisches Seminar machen. Wie kann man in einer Weltstadt das Wort Gottes verkündigen? Oder man kann darüber referieren, welche Bedeutung hat die öffentliche Verkündigung für jedermann? Selbst eine Predigtanalyse über diese Predigt des Paulus wäre hochinteressant, aber das interessiert vielleicht nur die theologisch Vorgeprägten. Und ich vermute, dass morgen auf vielen Kanzeln über die Philosophen der Griechen gesprochen wird. Auch das ist im Hintergrund ein interessanter Vorgang. Aber vielleicht bleibt es auch bei ganz allgemeinen Predigten, die am Ende nichts ändern. Man müsste erstens dem Paulus es nachmachen, mit offenen Augen durch Sachsen gehen. Wir sind ja ein religiöses Völkchen. Wir drücken die Daumen, was das Zeug hält, als wenn das was bewirken würde. Selbst vor der Fernsehkamera im Fernsehen wird dieses praktiziert. Und viele Sachsen leben so vegan, dass es einem schaudert und sie in Rage kommen, wenn einer sagt, ich esse gern Fleisch. Und viele Sachsen lieben die Natur und sind vielleicht auch jetzt unterwegs, um bei dem schönen Sonnenschein unsere herrlichen Berge und Täler und Gelegenheiten zu nutzen. Und entdecken vielleicht auch morgen nicht, dass die Kirchen offen sind. Andere Sachsen sind wieder sehr, sehr stolz auf ihre Götter aus Blech und Plaste. Wieder andere gehen stolz mit ihren vier Beinern durch die Gegend, als wären es Menschen. Und wieder andere schwenken mutig verschiedene bunte Fahnen und lassen sich von Regierung und Kirche absolut nichts sagen. Ja, wir Sachsen haben längst unsere eigenen Götter gefunden. Sie trifft das sicher nicht zu. Sie sind ja heute hier und morgen in der Kirche. Und ich brauche das eigentlich gar nicht weiter auszuschmücken. Aber ich denke, wir sind genauso Menschen wie die Athener. Da muss einer kommen, der so von hinten durch die Brust ins Auge sehr klar die Botschaft Gottes sagt. So wie vor Zeiten Theo Lehmann oder Kurt Streuer oder jetzt das Evangelisationsteam um Lutz Schäufler und andere. Aber wie weit man damit kommt, haben wir ja jetzt mit dem Olaf Latzel gemerkt. Da kann es sehr schnell sein, dass man in die Schranken gewiesen wird. Schauen wir lieber auf den Text. Gott, der Schöpfer, ist anders, als sich die Menschen vorstellen. Ja, die Gottesvorstellungen sind tatsächlich sehr unterschiedlich und sehr verschroben. Man kann gar nicht mehr davon ausgehen, dass alle sich den gleichen Gott vorstellen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Man redet zwar gern von der Bewahrung der Schöpfung und findet die Natur wunderbar, aber in Gott sieht man vielleicht nur den freundlichen Onkel, der Geschenke verteilt, oder die angenehme Kindergärtnerin, die alle bespaßen soll. Oder den kreativen Kultusminister, der alle Ideen sponsert und ermöglicht. Gott ist für den heutigen Sachsen weit, weit weg. Und darf niemandem widersprechen. Jeder soll seinen Willen bekommen. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist auch anders, als wir Frommen uns das vorstellen. Und da sind wir hier schon auch gemeint. Wir machen uns ja auch so unsere Gedanken, dass Gott immer der liebevolle Vater ist, der Gebet erhört und der am liebsten Lobpreis will, aber niemanden korrigiert und niemanden zur Rechenschaft fordert. Nein, auch so ist Gott nicht. Wie hatte ich gelesen aus der 4-Minuten-Predigt des Paulus? Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herrscher des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln. Das ist ja so eine Vorstellung, auch für viele Christen, dass Gott in den Kirchen oder in den Gemeinschaftshäusern, man könnte auch sagen, im Gemeinschaftstempel wohnt. Es ist ein schwieriger Gedanke, das auf die Reihe zu bekommen. Wir reden von Gottes Gegenwart und dann lesen wir hier, Gott wohnt nicht im Tempel. Ja, Gott ist da, unabhängig von unseren Vorstellungen, unabhängig von unseren Gefühlen. Und ich muss sagen, ich habe hier ein gutes Gefühl. Dieses Gemeinschaftshaus ist etwa so, wie ich mir das vorstelle, dort, wo sich Menschen treffen, wo Kommunikation möglich ist, wo auch die Technik einigermaßen klappt und wo viele Menschen erreicht werden können. Das ist schon ganz toll. Nicht jede Gemeinschaft, nicht jede Gemeinde hat solche Räumlichkeiten. Aber unabhängig von unserem Gefühl, von unseren Vorstellungen, ist Gott da. Und er ist der Herrscher, nicht den, der auch noch da ist, so nebenbei, als Beiwerk, als Ausschmückung unserer Stunden. Ja, Gott erwartet, dass wir sein Wort und seine Existenz nicht nur akzeptieren, sondern dass wir uns ihm unterordnen. Dass wir gern tun, was er sagt. Dass wir gern nachlesen, was sagt er uns denn? Denn nur wenn wir, die wir zu den Insidern gehören, zu der Kerngemeinde, nur wenn wir begriffen haben, wer Gott ist, dann können wir das auch anderen weitersagen. Dann können wir das anderen erklären. Und vielleicht in den Gesprächen auch manche verschrobenen Gottesvorstellungen korrigieren. Gott verlangt die Umkehr. Gott gebietet Buße, heißt Kursänderung, totale Bekehrung. Oh, da wird es schon schwierig. Ich sagte ja, ich war 15 Jahre bei ProChrist als Referent für die neuen Bundesländer angestellt und bin Land auf, Land ab in Gemeinden gefahren, die gemeinsam mit anderen vor Ort ProChrist vorbereitet und nachbereitet haben. Und ich kenne die Diskussionen, dass dann oft gesagt wird, ja, muss denn der Ulrich Partani unbedingt zum Kreuz nach vorn rufen und das so dringend machen? Geht das nicht auch viel einfacher und sanfter? Wir sind doch in einem neuen Zeitalter. Ja, das ist eine schwierige Sache, jemandem zu sagen, kehr um. Zu vergleichen vielleicht mit einem Autofahrer, dessen Frau daneben sitzt und sagt, mein Lieber, hast du gemerkt, dass du falsch abgebogen bist? Und dass dann der Mann etwas rumeiert und dann nach einer Möglichkeit sucht, wo er wenden kann. Bei solchen kleinen Gelegenheiten sehen wir, dass Umkehr nicht ganz einfach ist. Und eine Lebensumkehr, alles auf den Kopf stellen, ist viel treffender, viel tiefgehender. Und genau das gebietet uns Gott. Da hatte ich gelesen aus der Pauluspredigt, zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Dieser Gedanke lässt einem heiß und kalt werden. Wir sind es gewöhnt, dieses Wort Buße und Umkehr zu hören. Besonders in den Räumen der landeskirchlichen Gemeinschaft und besonders dort, wo sich Gläubige treffen. Aber eines Tages werden neben uns Menschen sein, die sagen, das habe ich noch nie gehört. Das hat mir noch nie jemand gesagt, dass ich von vorn beginnen kann. Das hätte ich eher gebraucht, um diese Kehrtwendung zu bekommen. Denn das ist ja die gute Nachricht in diesem Predigttext, dass wir von vorn beginnen können, dass Vergebung möglich ist. Ja, und Paulus hat auch Jesus Christus nicht verschwiegen, weil er genau wusste, an ihm hängt alles. Bei ihm ist Vergebung möglich. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Er ist für uns auferstanden. Und er, Jesus Christus, ist auch der von Gott eingesetzte Retter und Richter. Leider wird in vielen Gemeinden dieser Jesus Christus verschwiegen. Oder es wird drumherum geredet, und die biblischen Geschichten sind ja auch interessante Geschichten. Aber es geht hier um eine sehr harte Sache. Härter, als wenn Sie als Autofahrer verklagt werden, weil Sie mit Rot über eine Kreuzung gefahren sind. Und dann nicht nur ein Bußgeld zahlen, sondern vielleicht einen ganzen Monat oder auch zwei zu Fuß gehen müssen. Dann bekommt man das schriftlich, dass man Buße tun muss. Wir haben das als Christen auch schriftlich. Wir können im Wort Gottes nachlesen, was es heißt, Buße tun. Dass wir vor Gott wieder unser Leben in Ordnung bringen. Und da brauchen wir Jesus und können glücklich und dankbar sein, dass er dieser Richter und Retter ist. Auch wenn um uns herum in manchen Gemeinden dieses Thema tabu ist. Auch wenn einem schnell gesagt wird, ja, das ist ja eine Drohpredigt, du willst ja nur durch deine Drohung die Leute zur Buße bringen. Nein, nein. Ein Angebot, ein besseres Angebot gibt es nicht, dass wir diesem Jesus vertrauen können, dass dieser Neuanfang tatsächlich möglich ist. In Athen scheint das wie selbstverständlich funktioniert zu haben. Wir lesen dort von zwei Namen. Mir ist das geläufig durch Prochrist. Wir haben die, die zum Kreuz gekommen ist, namentlich notiert. Nicht, weil wir der verlängerte Arm der Stasi sein wollten, sondern weil die Weiterarbeit im Glauben garantiert werden sollte. Differenziert auch, für welche, die erstmalig mit Jesus anfangen, welche, die wiederholt im Glauben starten und welche, die vielleicht ihren Glauben vor allem noch einmal dokumentieren wollten. Ich gehöre auch dazu. Und so ist das auf dem Areopag mit Paulus eben auch geschehen. Und das bedeutet für einen Stadtrat schon etwas, sich öffentlich zu der Botschaft vom auferstandenen Jesus Christus zu stellen. Hätte ich heute diese Predigt auf dem Hartensteiner Marktplatz halten müssen, hätte ich mir sicher auch einige Worte anders überlegen müssen und mit anderen Reaktionen zu rechnen. Sie sind alle so lieb und freundlich und bieder geblieben und keiner hat zwischenrein protestiert. Es hätte ja auch sein können, dass sie nebenbei, wie der Wolfgang Post zum Beispiel hier vorne, die Bibel aufgeschlagen haben und nachlesen. Was sagt er denn nun zu dieser 4-Minuten-Predigt? Eine Predigt über die Predigt, das ist ja nicht ganz so einfach. Und ich hätte den Finger auch auf andere Punkte legen können. Und ich werde das morgen in der Kirche auch tun. Da halte ich nicht diese Predigt noch einmal, sondern ich habe entdeckt, dass diese 4-Minuten-Predigt so viel beinhaltet, dass man eine ganze Reihe von Predigten halten könnte oder müsste, um diese kurze Rede des Paulus angemessen zu verkünden. Nochmal zurück zu den Personen. Glaube ist immer verbindlich. Da lege ich mich fest, wie jetzt bei der Liste, wo man draußen unterschreiben musste. Das ist schon interessant jetzt, dass wir uns nicht wegen der Botschaft, nicht wegen der Glaubensentscheidung, sondern wegen der Pandemie festlegen müssen. Vielleicht ganz gut. Da kann mancher Pfarrer auch zu Hause in seinem Büro noch einmal sehen, aha, in den letzten 8 Wochen sind die und die regelmäßig gekommen, die haben am Glauben, an der Botschaft Interesse. Oder mit denen müsste ich was weiterarbeiten. Und so wird das in Athen auch gewesen sein, dass Dionysius und auch die Damaris und so andere Männer und Frauen auch weiter gewachsen sind in die Gemeinde hinein. Ja, das ist schon interessant, wenn man in eine Predigt hineinhorcht und über eine Predigt hält. Gott, der Schöpfer, ist anders, als wir uns vorstellen. Er verlangt Umkehr und nur Jesus ist der eingesetzte Retter und Richter. Und das ist übrigens auch die Aufgabe des Gemeindehilfsbundes. Deshalb arbeite ich dort mit, weil diese Ziele, diese Botschaft von Jesus zu verkünden und der Gemeinde und den Gemeinden zu helfen, an dieser Botschaft nahe dran zu bleiben, dass wir dort weiterhelfen, Impulse geben und gern zur Verfügung stehen.